Eine neue Folge und das Intro. Es war ja doch jetzt ein, zwei Wochen ruhig. Ich weiß gar nicht, wann die letzte Folge erschienen ist. Doch Anfang des Monats, ja, muss Anfang Juli gewesen sein. Jetzt haben wir schon Ende Juli, als wir das, wo diese Aufnahme entsteht und auch die Folge dann wahrscheinlich zeitnah online gehen wird. Was heißt zeitnah wahrscheinlich, wenn ich diesen Podcast hier aufgenommen habe, meine Gedanken dann gesammelt habe. Ihr wisst ja schon, welchen Film es geht und das ist einfach nur nochmal das Intro. Ein bisschen Zeit zu schinden, dass der Podcast länger ist, aber was ist eigentlich schon ein langer Podcast und für Sie dahinter, sondern einfach schon wieder der Start in die nächste Folge. Das ist jetzt hier die dritte. Gut, es sollte vielleicht doch schon mehr kommen und interessanterweise jetzt diesmal wieder ein Film, der auf die erste Folge anspielt, die ja so ein Riesenerfolg war. Nein, natürlich nicht. Ihr fünf Hörer wisst schon, wer gemeint sind. Dafür auch nochmal Danke an die ganzen treuen 5 Hörer, 10 Hörer, 15 Hörer. Neuer Start, neue Plattform ist natürlich schwer und auf dem Lorbeeren des Alten aufzuruhen ist auch manchmal langweilig, also macht man noch einmal vorne etwas. So, aber jetzt hier ordentlich geht's los. Bis gleich mit der Folge. Boom, und da geht die Folge auch schön los. Und ihr seid alle wieder wach. Das muss man erstmal schaffen, aber dieses Mal geht es, wie der Titel schon sagt, um die Flottenteams von Rimini. Wir hatten ja schon in der ersten Folge einen Flottenteamsfilm, der kein Flotterteamsfilm war, weil es ja eigentlich diese Reihe nicht gibt, sondern der Verleiher es gedacht hat, hier sind wir dann jetzt, springen wir von den ganzen 70ern. In die 80er. Das merkt man bei dem Film auch, aber dazu dann gleich mehr. Dann erstmal kurz die Randfasen. Also der Film ist von 1983, ja, bis schon Anfang der 80er. Dieses Mal auch ohne die bekannten Figuren, Figuren bzw. Schauspieler und Schauspielerinnen und auch andere Regisseur. Wie gesagt, ist als Film verkauft worden, wahrscheinlich in Deutschland. Wenn man mit ein bisschen werben kann, und ich halte hier mein Smartphone zu euch schon wieder das DVD-Cover. Der Film ist heute ganz frisch erschienen, sogar. Also, er sollte eigentlich schon vor einem Monat erscheinen. Also das ist, deswegen gibt es auch die Podcast-Folge ein bisschen verspätet zu der anderen. Er ist heute ganz frisch erschienen, am 30. Juli. Zeitpunkt der Aufnahme. Es ist noch der 30. Juli, muss man dazu sagen. Genau, dann, okay. Kommen wir jetzt zum Film, Fakten und Backcover und machen hier nochmal eine kurze Unterbrechung, weil muss der Übergang sein und muss strukturiert drin sein. Und Strukturen sind wichtig, vor allem auch für diesen Podcast, der sonst unstrukturell ist. Und in den letzten zwei Folgen hat ich gemerkt, das macht ein bisschen mehr Spaß. So, ihr habt ein bisschen so Zwischenspiele so und könnt da mal ganz kurz von meinem monotonen Gerede über den Film Abstand nehmen. Bis gleich. Okay, so, da sind wir wieder. Und dann kommt hier das gewohnte, die Flottenteams von Rimini. Wir gehen erstmal kurz auf die Handlung ein. Dann, warum der Film jetzt doch etwas Besonderes ist, beziehungsweise eine der Schauspielerinnen, mit der auf dem Cover auch geworben wird. Und, genau, aber erstmal wieder die Geschichte der Handlung vom Backcover der DVD. Drei Männer, ein Gedanke. Die Mieze gehört mir. Kaum ein Ort ist trostloser als Rimini im Frühjahr. Karins Superstar Lara Wendel aus einem Film, den ich jetzt ja nicht nennen werde, weil er anders beschlagnahmt ist. Und der andere Film ist nur beschlagnahmt. Der Paragraph wird einträglich, der andere ist nach anderen Paragraph beschlagnahmt. Und ist auch der Skandal, auf den wir dann vielleicht gleich mal eingehen könnten. Es geht dann um Tenebre von Dario Argento, wo sie auch einen Auftritt hat. Der ist anders beschlagnahmt, also das sollte uns jetzt ja nicht so weit stören, weil wir reden ja nicht wert über diesen Film. Und auf den anderen auch nicht, aber den anderen möchte ich aus anderen Gründen dann erstmal noch nicht erwähnen. Genau. Karins Ankunft in dem ausgestorbenen Touristenkaff gleicht deshalb einen königlichen Einzug. Endlich gibt es wieder Futter für die Papagali. Sofort bilden sich Fronten zwischen den liebeshungrigen Boys. Jeder will die aufregende Deutsche zuerst aufs Kreuz legen. Doch Giorgio, Walter, Dario haben sich verrechnet. Die Angebetete verdient vormals ihr Geld im horizontalen Gewerbe. Jetzt hat sie ihr geldgieriger Zuhälter im Nacken. Karin soll ihren Hintern gefälligst wieder auf die Straße stellen. Aber die Aufreißer von Dienst haben auch gegen den skrupellosen Rolex-Rocker ein wirksames Rezept. Okay. Nee, also das passt so gar nicht eigentlich zu dem Film, die Hand hier drauf. Auch wenn Rolex Rocker echt mal so, ey, das könnte so aus Web kommen. Ey, du Rolex Rocker, du flexst hier mit deiner Rolex und haust mich davon nicht vom Hocker. Oh Gott, okay, lass mir das lieber so fähigen Leuten zuwappen wie Young Alpha. Oh, Entschuldigung. Keine Witze über deutschsprachige Webhaus, die könnten alle einen Rücken haben, die sich hier, dass sie vielleicht doch hören könnten, dann gibt es Ärger. Nein, es tut mir leid. Okay. Also doch, dann kurz Handlung, also nicht Großteil dieser Handlung ist kompletter Schwachsinn, passt nicht. Okay. Karim ist schon in Rimini, hat einen Typen, muss wirklich Anschaff gehen, möchte es aber nicht. Das gehört dann so ein bisschen zu dieser Tragik des Films, die da mitschwingt, diese Melancholie, den man da erlebt, aber das ist jetzt, kommt dann gleich später. Wie gesagt, Karin wird von Lara Wendel gespielt. Vorne auf dem Cover steht auch was zu Lara Wendel drauf. Mit Italiens nackster Emblem mit Lara Wendel als Touristin, die aufs Ganze geht. Okay, also Lara Wendel ist eine der skandalträchtigsten Schauspielerinnen, ohne dass sie wirklich eigentlich einen Skandal ausgesetzt, sondern eher die Werke, das ist ein Werk, in dem sie drin war. Dieses Werk ist nach einem anderen Paragraph beschlagnahmt, der Kinder, oh, guckt mal draußen an, es ist hier ein schönes Wetter. Man möchte dieses Wort mit dem anderen nicht unbedingt zusammenbringen, vor allem nicht einen fröhlichen Podcast, um das werten zu machen, weil das ist doch ein ziemlich schwieriges Thema, ist Pornografie. Bezichtigt wurde in Deutschland, deswegen auch nach diesem Paragraph da beschlagnahmt ist. Es geht da um Malo Licenza, spielen wir Liebe. Es ist ein skandalträchtiger Film mit nackten Minderjährigen. Das ist ein Thema, was ja uns in den 70er und Anfang der 80er auch sehr beschäftigt. Das Lara Wendel auch in anderen Filmen nackt war, wo sie noch minderjährig ist. Sie ist nicht die Einzige davon. Andere deutsche, also wirklich deutsche, der Katja Bienert ist ja auch dafür berühmt berüchtigt geworden, dass sie schon in sehr jungen Jahren sehr freizügige Rollen gespielt hat mit Erlaubnis ihrer Mutter. Es ist ein sehr, sehr heikles Thema und sehr, sehr kontrovers, was man in einem ziemlich starken Diskurs dann doch betrachten müsste. Aber das passt jetzt eigentlich auch nicht in diesem Film, der schon andere Sachen bedrängt und macht. Und ich würde jetzt auch sagen, das wird jetzt hier auch alleine zu weit führen, weil da braucht man einen Gegenpart, dass man das ausweiten kann, das Thema, und dann sich, wie gesagt, ich nur ansprechen, der sagt, es ist Lara Wendel deswegen, dann wie gesagt, das Tenebre und noch so ein paar ganz andere schlechte Horrorfilme, wie Red Monks, den habe ich auch gesehen. Dann noch so eine Art Polichetti-Drama mit ihr, also dann wurde es auch schnell wieder ruhig, so Ende der 80er um sie, also das heißt also, das Skandalwelle ist halt immer noch da, wie gesagt, Playboy und Playmate müsste man jetzt googeln, mache ich jetzt aber nicht, das seht ihr auch nicht und passt jetzt auch ja nicht zu dem Film, weil der ist eher züchtig und nicht so mit auf Nackt und Sex besessen, sondern erzählt schon eine Geschichte, das heißt also, vielleicht sollten wir mal ganz kurz 5 Sekunden Luft schnappen, nach diesem ernsten Einstieg, und dann kommt dann auch schon meine Meinung zum Film. Und weil es so schön war, nehme ich diesen Teil, diese Minuten jetzt nochmal neu auf. Ich hoffe, ich bekomme ungefähr zusammen, was ich gerade gesagt habe. Man sollte vielleicht keine Pausen machen und dann vielleicht doch stoppen und das den Stück dann rausschneiden. Na gut, ist ja auch eigentlich egal. So, dann fangen wir halt nochmal an. Also, die Flottenteams von Rimini. Anders als erwartet. Okay. Okay, wieder mal eine Phrase, die man so schön dreschen kann, aber ich jetzt als Zuschauer habe durch die Bewerbung was komplett anderes erwartet. Also, durch Laura Wede, durch den Titel des Films erwartet man halt wahrscheinlich so mehr nackte Haut, mehr Humor, und man wird komplett überrascht. Es beginnt sehr melancholisch mit den Aufnahmen der Stadt, die Hoffnungslosigkeit dieser Jugend. Was sollen sie tun? Wo sollen sie hin? Auch die Gespräche am Anfang, sie studieren, sie wissen nicht, was das Studium bringt und was jetzt die nächsten Woche, Jahre, Monate eigentlich mit sich bringt.
Rimini ist halt dieser hoffnungslose Ort, diese Tragik, diese Tragödie, dieser tragische Ort, keine Besucher, es ist gerade keine Touristenzeit, es ist wahrscheinlich wirklich Frühjahr, es ist kalt, man friert, es ist neblig. Dieser Nebel sorgt dann auch immer wieder für schöne Aufnahmen, wie gesagt, dieser Yachthafen, den wir dann immer wieder sehen, wo dann auch Teile der Handlung spielt und dann hinführt, ist mal nebelbehaftet, auch die Stadt ist mal wieder voller Nebel. Es gibt so ein bisschen Sonnenschein, lichte Momente, die uns entgegenkommen und die dann im Verlauf des Films auch mehr werden, weil es kommt so eine unterschwellige Hoffnung hinzu. Und man merkt ja aber auch schon ganz drastisch diesen Unterschied zwischen diesem 70er-Jahre-Kino und jetzt Anfang der 80er, weil das hier geht in Richtung eines Coming-of-Age-Dramas mit weniger Humor, als man denkt. Man zeigt uns halt dann die Figuren. Also am Anfang nehmen wir erstmal unsere Hauptfiguren kennen, rund um Giorgio, die halt wahrscheinlich gerade mit dem Zug nach Rimini fahren. Da gibt es dann etwas Humor und so das Typische, was man vielleicht erwarten könnte. Da schwingt dann um, wenn sie in Rimini ankommen und dann ihre Witze machen, weil es ist langweilig und sie haben alles durch mit Gags. Hat man diese Gags erstmal abgeliefert und abgefahren, wird der Film wieder ernster, weil wir dann Karin kennen. Karin sitzt im Auto ihres Zuhälters, jammert rum, dass sie das eigentlich nicht möchte. Er sagt, ja, der ist ganz nett, der möchte mit dir reden. Sagt, ich habe auch von den letzten Typen von 2 Tagen noch blaue Flecke. Sie beschwert sich halt wirklich richtig, richtig darüber, dass sie eigentlich keine Lust mehr hat und eigentlich raus möchte und das nie will. Sie halt wirklich von ihm gezwungen wird, so diese typische, das ist schon fast klischeehafte, aber wahrscheinlich sehr reale Handlungen von Frauen, die halt in die Prostitution gezwungen werden, durch die Abhängigkeit von diesem Mann, der auch dann immer wieder auftaucht und sie zurückhaben möchte, aber sie das nicht will, sie will sich losreißen und fliehen. Sie flieht ja dann auch nach einer Montage, die wir sehen, wo sie immer wieder in Autos einsteigen muss, flieht sie halt und landet dann auf der Yacht, wo sie auch unsere Jungs kennenlernt, wo dann halt quasi die Handlung so ein bisschen, beide Figuren zusammenkommen und wir das alles lernen, was jetzt mit den Figuren weiter passiert, was um Karin weiter passiert. Dann treibt das wieder in diesen mehr diese Hoffnungslosigkeit, treibt die Handlung so vor sich hin und wir wissen nicht genau, was kommt jetzt, was könnte der Punkt sein, wo möchte der Film hin, das ist hier nicht negativ, sondern es treibt halt einfach so, wie die Figuren durch die Hoffnungslosigkeit treiben. Der eine hat einen Vater, der spielsüchtig ist, sind immer wieder alles verspielt, Haus und Hof, Auto. Irgendwann ist das Haus weg, weil er es verspielt hat, weil er verloren hat in seiner Spielsucht mit dem Pokerspiel. Die anderen Jungs lernt man kennen, wir lernen andere kennen, die halt ja, ein bisschen extrovertierter, introvertierter sind ruhig. Giorgio ist auch so da. Wir wissen eigentlich über niemanden so wirklich was Bescheid, außer diese kurzen Momente aus. Und was Carina uns erzählt, was vielleicht stimmen mag und was nicht. Also, sie ist halt Deutsche, die jetzt hier im Urlaub ist oder auch nicht in Rimini gekommen ist und ist geflohen schon aus Deutschland. Auch ihr Namen. Das bleibt so vage, die Figuren. Also, weder männliche noch weibliche sind so wirklich so Tiefen da, sondern wir lernen sie halt einfach in diesem Moment kennen. Es ist wie eine Momentaufnahme. Wir kommen Rimini an, wir kommen Rimini an, wir merken so diese Hoffnungslosigkeit, wie schnell wir das Trostlose, wohin so die Reise gehen und das. Und irgendwann kommt halt die Hoffnung, dann wird der Film auch etwas heller und die Stimmung schwankt wieder um. Natürlich gibt es immer wieder Momente des Humors, in die flotten Teams von Rimini. Aber das sind dann auch leisere Töne immer mal wieder. Es gibt diese grandiose Szene in der Disco, wo man dann halt so merkt, dass sich das alles auch 17 Jahre gewandelt hat. Das ist anders als noch in anderen dieser fiktiven Flotten-Teens-Filmreihe aus den 70ern. Das ist auch eine ganz andere Art von Humor und ganz andere Art Herangehensweise, wie dieser Film hier gedreht worden ist von Regisseur Salvatore Samperi, der auch Nena die Frühreife und Malizia gedreht hat. Es ist etwas zarter, etwas sanfter. Es ist jetzt kein Meisterwerk mit grandiosen, vielen schönen Bildern. Es gibt diese schönen Bilder, wie schon erwähnt, der Nebel, dann, wenn die riesengroße, kurze Aussprache kommt von Giorgio und Karin, wo er dann erfährt, Karina, nur Karin, schon ein paar Mal falsches genannt, wahrscheinlich, egal. Im Sonnenlicht, am Strand, sie sind schattenhaft, es schallert links und rechts einher, ballert die eine sie auch, sie gestehen sich ihre Liebe, alles könnte gut sein, aber wir sind natürlich am Ende des Films, es geht noch ein bisschen weiter, vorher gibt es dann eine komplett unpassende, also, man würde sagen, unpassende Szene, sie wirkt einfach befremdlich, es gibt diese große Konfrontation zwischen diesen Rolex-Rocker-Zuhalter-Typ von Karin, der sie wieder mitgenommen hat und die Jungs wollen sie befreien und dann bricht in diesem Restaurant, Café-Bar, was auch immer ist, eine Kneipenschlägerei aus, eine Schlägerei aus. So wie man sie halt aus typischen Bud Spencer und Terence Hill Filmen kennt, ohne dass es wirklich dieses Chaos, Wucht und Humor hat, sondern es ist halt einfach so bam, bam. Auf einmal sind Figuren da, die Karate können, prügeln können. Es tauchen andere Figuren auf einmal auf, um alle Karin zu befreien, so. Man merkt einfach so, diese Szene ist einfach jetzt nochmal da, weil man nochmal so diesen Höhepunkt brauchte, bevor man nochmal so einen Gag und noch eine Wendung ins Finale mit einbaut, ist das ist dann auch nochmal kurz unterhaltsam und lustig, weil man baut halt alle so Gags ein, die gerade auch im Kino in dieser Zeit drinne sind. Vorher, wenn die Jungs dann das Boot haben für die Regatta, diese Hoffnungsschimmer, und sie aber Teile besorgen müssen, gibt es dann auch Hommage, Parodie auf E.T., weil E.T. natürlich dann ein riesengroßer Blockbuster war, Anfang der 80er Jahre, ist das halt diese Szene nochmal drin und dann zieht sich das auch nochmal, wie gesagt, man merkt richtig, sobald unsere Hauptfiguren diesen Hoffnungsschimmer haben mit dieser Regatta, wandelt sich die komplette Stimmung im Film. Vorher gibt es halt auch immer diesen Synthie-Soundtrack, der so ein bisschen düster getragen ist, zwischendurch immer mal so schmissige italienische Pop-Balladen und Pop. Wie gesagt, Claudio Simonetti hat den Soundtrack gemacht, das ist hervorragend, das unterhält, das macht Spaß, aber man ist halt immer noch in dieser düsteren Melancholie gefangen, die der Film am Anfang mitschwenkt und dann ist dieses Licht da, das uns erscheint oder die Figuren, sie haben etwas, wo sie nachdenken, auf einmal gibt es diese Zukunft, das New Future ist vorbei, es gibt das Yuppie-Tumste, das Yuppie ist eine Yacht, eine Regatta, das ist also, was die reichen Typen sonst machen mit Kohle, so dass auf einmal das ist diese Hoffnungsschimmer, dass man da mitmacht und gewinnen kann mit einem eigenen Boot, so was man sich erklaut hat, erarbeitet hat, die Teile so da treffen Welten aufeinander, dieses Aufeinandertreffen dieser Welten ist aber jetzt nicht so stark sozialkritisch, wie es vielleicht in den 70er Jahren in manchen italienischen Filmen oder europäischen Kino gewesen ist, oder auch in New Hollywood, sondern es ist halt einfach da, es ist so, es ist noch locker leicht, aber man merkt auch die Schwere dahinter, je weiter man drüber nachdenkt und sich das anschaut, dass da vielleicht mehr ist oder vielleicht auch nicht, vielleicht ist das einfach auch nur ein leeres Gerüst, wie die Figuren zum größten Teil sind, aber wieso brauchen wir Tiefe? Das projiziert ja auf unseren Zuschauer, was es mit uns macht. Was macht das mit mir, wenn ich den Film schaue? Habe ich empfinde nicht, ich fühle ein bisschen mit, obwohl mir halt zum größten Teil die Regatta auch egal war, ob sie nun die machen oder nicht, sondern man fiebert so ein bisschen noch mit Karin mit und Giorgio, kommen die zusammen, retten die sich so, das ist so ein bisschen so, diese Spannungskurve, so dieses Figuren mit Fiebern, das ist so nicht da, sondern es ist wirklich diese eine Momentaufnahme, was da passiert und was uns gezeigt wird, das ist das Interessante an die flotten Teams und Rimini und das würde ich sagen, das ist dann auch so der Abschluss jetzt von heute. Wir hatten ja schon genug Zwischenspiele. Ich denke mal, ihr habt jetzt so einen großen Einblick in den Film und ich habe es jetzt zum zweiten Mal gesagt. Ich weiß nicht, was ich beim ersten Mal gesagt habe, es ist immer vergessen, weil Gedanken, die man formuliert und ausdrückt, dann jetzt für euch in Worte fasst. So meine Meinung zum Film, meine Gedanken zum Film. Ich versuche immer wieder auf große Phrasen zu dreschen, zu verzichten, ganz schlimme Modewörter aus anderen Kritiken rauszunehmen, sondern einfach euch mal meine Gedanken vielleicht kurz nach dem Film hier zu präsentieren, was ich dazu empfinde. Das ist natürlich nicht bei jedem Film gedacht, deswegen kommt manchmal auch eine Folge oder es kommt vielleicht ein paar Folgen aufeinander, ich könnte die natürlich planen, aber ich möchte dann auch gern das schnell raus haben, dass meine Gedanken dann auch schnell an euch in eure Köpfe gehen, und ihr das hören könnt, und was ich dazu sagen hatte, was ich da gerade gesehen habe. ohne weiter nachzudenken. Man merkt aber ja auch den Prozess des Nachdenkens. Deswegen sind auch mal kurz die Pausen oder Amps drin, die ich drinne lasse, so dass ihr merkt, so, ich höre gerade bei diesem Denkprozess dazu. Ich hoffe, das gefällt euch. Ich rede jetzt schon wieder viel zu lange mit mir selber. Es ist halt immer noch so merkwürdig, auch wenn ich hier mit meinem iPhone sitze, auf dem Fernseher schaue. Aber ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, was dann auch immer, welcher Film das sein wird. Also ich weiß es, ich habe da so Stapel liegen, den ich abarbeiten möchte, wo ich mir vielleicht Gedanken zu machen kann. Mal gucken, ob da auch mal zwischendurch was anderes kommt, so zwischenwechseln, so. Wir werden sehen, wann auch die nächste Folge kommt. Vielleicht schon morgen, übermorgen, ihr werdet es hören. Bis zum nächsten Mal.